Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Gerald Polzer. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Elisa Andesner, eine vielseitige Künstlerin. Ich freue mich sehr, liebe Elisa, dass ich dich da habe. Wir sind gut bekannt und per Du und werden heute ein sehr angenehmes Gespräch führen, da bin ich mir ganz sicher.
Danke für die Einladung, Gerald. Ich bin auch schon gespannt, was wir alles reden werden.
Elisa, meine erste Frage wäre die deiner Ausbildung. Wie bist du zur Kunst gekommen und was hast du genau für Ideen gehabt am Beginn deiner Laufbahn?
Also ich muss zugeben, dass ich bin am Land aufgewachsen und mit 18 habe ich auf der Kunstuniversität begonnen und ich habe von nichts eine Ahnung gehabt. Ich habe einfach geglaubt, auf der Kunstuni ist es lustig. Ich habe immer gern kreativ was gemacht als Jugendliche, habe Gedichte geschrieben, Theaterstücke und irgendwie Zeichnungen gemacht und irgendwas gebastelt. Und ich habe mir gedacht, das wird einfach lustig dort. Da kann man lustige Sachen machen. Und die Ernsthaftigkeit von Kunst, also ehrlich gesagt, das hat noch Jahre gebraucht. Zu der Zeit, wie ich studiert habe, da hat's erst eher mit dem Internet so begonnen. Also ich habe auch nicht recherchiert oder so, was es für Möglichkeiten gäbe. Ich habe mir irgendwie solche Folder angeschaut auf irgendeiner Berufsmesse und irgendwer hat erzählt, in einem Lokal sind wir gesessen und der hat gesagt, ja, Kunstuniversität, ich schreibe dir seinen Namen auf. Und der hat mir den Studienzweig experimentelle visuelle Gestaltung auf einen Zettel geschrieben.
Klingt interessant.
Ja, und da haben wir gedacht, okay, da probiere ich es, wenn der das sagt. Also wirklich so ganz naiv bin ich reingestolpert. Mhm. Und durch Zufall bin ich dann genommen worden. Also ich glaube schon, dass das irgendwie Glück war auch, weil ich habe wirklich keine Ahnung von Kunst gehabt. Irgendwie waren sie da beeindruckt. Ich habe ja eine Zwillingsschwester und wir haben gemeinsam die Aufnahmeprüfung gemacht. Und irgendwie hat ihnen das gefallen. Wir haben gleich irgendwas performt. Und ich muss sagen, das ist dann wirklich, ich habe 7 Jahre studiert und das hängt auch damit zusammen, dass ich echt mal einige Jahre gebraucht habe, bis ich mich orientiert habe.
Mhm. Bis du da reingekommen bist in den Betrieb.
Ja, und bis ich verstanden habe, worum geht's da eigentlich. Ich kann mich echt noch erinnern an in den ersten 1-2 Jahren, so das Gefühl, von was reden die da eigentlich? Ja, wirklich, echt. Und dann ist es langsam geworden, ja.
Und worauf hast du dich da von vornherein spezialisiert oder hast du da breit gestreut?
Also in den ersten paar Jahren habe ich wirklich alles ausprobiert. Ich habe experimentelle visuelle Gestaltung studiert und das war und ist, glaube ich, auch jetzt noch immer ein sehr freies Studium. Also da wird einem in den ersten 2 Jahren werden einem verschiedene Labors angeboten, dass man Fotografie lernt, dass man einen Videokurs macht, dass man Sound ausprobiert. Also man kann sich da vieles holen, viele verschiedene Medien ausprobieren und das habe ich auch einfach mal gemacht. Ich bin auch in andere Studienzweige gegangen, auf die Textilklasse zum Beispiel und ich habe sogar Schweißen und Holzwerkstatt gemacht. Ich habe mir einfach alles angeschaut. Und dann ist eines Tages ein neues Seminar auf dem Lehrplan gestanden. Performance und Aktion hat das geheißen. Performance und Aktion von Boris Nislone. Ich habe keine Ahnung gehabt, was Performance sein soll, dass es das als Kunstform überhaupt gibt.
Ja.
Aber ich habe es ausprobiert und da bin ich dann geblieben. Also das war auch der wichtigste Mentor für mich, der Boris Nislone, ist ein recht berühmter Performance-Künstler, der in Köln lebt, der auch ein riesiges Performance-Archiv in seinem Leben aufgebaut hat. Und das war mein Start eigentlich.
Okay. Also ich kenne, es kann mich erinnern, in jüngeren Jahren eine Performance-Künstlerin, die Laurie Anderson.
Mhm.
Da bin ich eigentlich dazugekommen zu der interessanten Kunst, weil ich natürlich auch keine Ahnung gehabt, was das ist. Bevor wir von dem zu sprechen beginnen, noch ein kurzer Einwurf. Ich kann mich erinnern, als wir uns das erste Mal gesehen haben, ist mir aufgefallen, bitte, du hast hochinteressante Tattoos an deinen Oberarmen, nämlich Möbelstücke, also Stühle, Chaiselange. Was hat es damit auf sich?
Aha. Ja, ich kann es auch nicht so genau erklären, aber ich habe mich auch in den Performance-Sachen, die ich gemacht habe, mich haben immer Stühle und Möbel fasziniert.
Mhm.
Und mich hat das Körperliche an Möbelstücken immer fasziniert. Mhm. Die haben Beine, die haben teilweise Arme, sie haben einen Körper und sie sind auch so gebaut, dass sie eigentlich auf unsere Körper abgestimmt sind.
Ja.
Und dann habe ich einfach mal so eine Serie von Zeichnungen gemacht, wo man Möbelstücke sieht, die so ein bisschen schief sind und ein bisschen verzogen, sodass es plötzlich wirkt, wie wenn sich diese Objekte bewegen würden.
Mhm. Also Leben sozusagen.
Leben, ja genau. Mhm. So diese Mischung aus objekthaft, aber doch lebendig. Und habe dann einfach gefunden, einige davon möchte ich mir jetzt tätowieren lassen. Auf meinen Körper, also auch das Körperliche wieder, kommt
ja
wieder rein.
Ja.
Und manche sind auch zum Beispiel am Oberarm innen, wenn ich meinen Arm bewege, bewegt sich auch diese Tätowierung.
Ja.
Finde ich auch ganz interessant. Und interessanterweise war dann in dem Moment, wo ich die Tätowierungen gehabt habe, war es dann vorbei mit der Serie. Also ich habe dann nichts mehr weiter, das war damit abgeschlossen.
Ja.
Nichts mehr weiter gezeichnet.
Also es war faktisch ein Teil deiner Arbeit, also und hat dich begleitet, einen Teil deines Lebens.
Ja, genau. Das habe ich aber dann erst im Nachhinein, wie ich das dann bemerkt habe, so jetzt brauche ich eigentlich nicht mehr weiterzeichnen, habe ich bemerkt, dass das Tätowieren dann ein Abschluss ist. Ja?
Mhm.
Und sie werden mich jetzt weiter begleiten, ja, das stimmt.
Ja, dein Leben lang im Grunde genommen.
Genau.
Ja. Und wie ist es dann weitergegangen mit den Performances?
Ich habe dann wirklich einige Jahre nur Performances gemacht, Live-Performances, wo dann wirklich nichts bleibt, außer eine Dokumentation.
Mhm.
Ich habe 5 Jahre lang eine Performance-Veranstaltung organisiert in Linz, das hat geheißen Performance-Laboratorium, und habe in dieser Zeit regelmäßig, ich sage es 3 bis 4 Mal im Jahr, einen Performance-Abend organisiert, wo ich internationale Künstlerinnen und auch Künstlerinnen aus Linz eingeladen habe, Performances zu zeigen. Also da hat man ein paar Mal im Jahr die Möglichkeit gehabt, 5 Performances an einem Abend zu zeigen, zu sehen als Zuschauer.
Was kann ich mir da jetzt vorstellen? Also unsere Hörer und Hörerinnen fragen sich, was bedeutet der Performance?
Stimmt, ja. Was ist Performance eigentlich? Es ist kein Theaterstück, es ist kein Tanz. Es ist Arbeit mit dem Körper, mit dem Raum und oft mit Objekten. Der Unterschied zu Theater oder Tanz ist, dass keine Geschichte erzählt wird,
ja,
sondern das Ziel ist, dass ein Bild erzeugt wird.
Mhm.
Dass du als Zuschauer, als Zuschauerin dabei bist, durch ein Erlebnis, durch eine Aktion, die du siehst, ein Erlebnis hast und auch Bilder in deinem Kopf und im Raum entstehen. Vielleicht, ich kann einfach ein Beispiel nennen.
Ja, bitte.
Von einer Künstlerin habe ich mal gesehen, eine Künstlerin, die 2 Butterstücke hat und diese 2 Butterstücke stehen oder liegen auf dem Boden und sie steht mit jedem Fuß auf ein Butterstück und fängt an, sich langsam zu bewegen und zu rutschen.
Mhm.
Und immer mehr zu rutschen, weil die Butter natürlich schmilzt und schmilzt. Und es entsteht dann so ein unkontrollierbarer Tanz fast, der aber durch die Butterstücke entsteht. Nicht dadurch, dass sie jetzt einen Tanz vorführt, wie es bei Tanz wäre oder bei einer Choreografie. Die Bewegungen werden durch die Butterstücke erzeugt. Sowas zum Beispiel.
Schon klar, also faktisch, es ist eigentlich ein unbewusster Tanz dann, ne?
Ja,
genau. Also ein fremdgesteuerter Tanz.
Genau, ja.
Mhm.
Was habe ich noch gesehen? Eine Künstlerin, die eine Leiter in den Raum stellt und viele, also sicher 50 Kilo Mehl mit hat und sie klettert auf die Leiter und lässt 5 Kilo Mehl runterfallen, also Leiter 2 Meter hoch und lässt das Dusch runterfallen und eine Riesenwolke entsteht. Sie schüttet sich selbst mit Mehl an und am Schluss steht sie da und schüttelt sich plötzlich total schnell.
Mhm.
Und eine Riesen, also von ihr geht eine Wolke aus, eine Farbwolke, aber durch das Mehl und sie färbt eigentlich den Raum mit Weiß. Also es ist eine weiße Wolke, die da im Raum plötzlich ist und dann auch wieder verschwindet.
Ja, und die Zuschauer werden da faktisch auch mit angestaubt.
Die werden auch ein bisschen mit angestaubt,
ja. Also damit sind sie praktisch die Zuschauer mittendrin statt nur dabei.
Aha, stimmt, ja.
Sehr gut.
Ja.
Elisa, in der Zwischenzeit bist du ja sehr bekannt geworden durch deine feministischen Kunstaktionen. Reden wir da ein bisschen drüber.
Mhm.
Ich habe mir da ein paar Sachen aufgeschrieben. Zum Beispiel der Begriff Pirate Woman. Artist-in-Residence-Programme, auch die sehr stark mit Feminismus zu tun haben, und Female Upgrade.
Mhm.
Was gibt es dazu zu sagen?
Es hat so begonnen, dass ich bemerkt habe, ich möchte jetzt nicht mehr nur Performance machen, sondern ich brauche es irgendwie jetzt, dass etwas bleibt.
Mhm.
Und habe dann begonnen, Fotos zu machen und Selbstauslöserfotografie zu entdecken für mich, weil das war für mich eine gute Möglichkeit, weiterhin mit dem Körper zu arbeiten, aber dann ein Ergebnis zu haben, eine Arbeit zu haben. Und dann sind diese Selbstauslöserfotografien entstanden. Und dann war ich 2018 zum ersten Mal in Teheran auf einer Residency. Ich war davor schon öfters auf Residencies, aber ich war wirklich zum ersten Mal so richtig weit weg, wo ein ganz eine andere Kultur ist. Und natürlich bin dort sofort konfrontiert gewesen mit dem Thema Frauenrechte.
Mhm.
Alle, mit denen ich dort gesprochen habe, ich habe so schnell Leute kennengelernt und so leicht Leute kennengelernt. Und es haben alle mit mir über Frauenrechte, über Politik, über Menschenrechte diskutiert. Ich habe so interessante Leute getroffen. Und diese Menschen, die ich dort getroffen habe in diesem Monat, die haben mich politisiert.
Mhm.
Und da hat es dann begonnen, dass ich mit feministischer Kunst weitermache. Teheran hat mich zur Feministin gemacht.
Mhm.
Und zwar schon in dem Sinn auch, dass ich wirklich mir richtig bewusst geworden ist, wie es den Frauen dort geht, welche Rechte sie, wie wenig Rechte sie dort haben.
Ja.
Aber ich habe auch zurückgeschaut. Zurück sage ich jetzt mal, ich war da, können wir sich vorstellen, ich stehe da in Teheran und schaue zurück nach Österreich.
Ja.
Aber von der Perspektive von Teheran aus und merke, dass so viele Sachen, die dort gesetzt sind, die Frauen einschränken, bei uns in Österreich auch bis Mitte der 70er Jahre genau gleich waren.
Mhm.
Und dann hat mich das inspiriert, mich mit der Geschichte der Frauenrechte zu beschäftigen. Bin dann irgendwie immer mehr reingekommen in das Thema. Auch, was haben wir eigentlich für Rollen, Geschlechterrollen, die so in uns drinnen sind?
Ja.
Und habe mich dann damit beschäftigt, dieses typisch weibliche, nett, verständnisvoll, empathisch zu sein und
mütterliche.
Mütterlich, genau. Was gibt es denn noch? Aggressiv, kämpferisch, revolutionär, das wird so als männlich erlebt.
Ja.
Aber Frauen haben das genauso, haben diese Eigenschaften genauso, und es ist ja irgendwie so ein bisschen gesellschaftlich irgendwann mal so aufgeteilt worden. Männer sind kämpferisch, revolutionär, möchten was Neues entdecken, entdeckerisch.
Mhm.
Und Frauen sollen, also es hat eigentlich was mit Außen und Innen zu tun.
Ja,
zu Hause,
Frauen sind das Bewahrende sozusagen.
Das Bewahrende, genau. Mhm. Und sie sollen auch zurückgezogen sein. Also wo ist der Platz? Dein Platz ist in den eigenen vier Wänden, dein Platz ist draußen in der Welt, wo du alles möglich entdecken kannst.
Mhm.
Und ja, und dann habe ich mir einfach gedacht, hey, Piraten. Auf einmal sind wir so, das war auch so ein Zufall eigentlich bei einer Reise. Waren wir am Meer und ich habe mir gedacht, Piraten ist eigentlich ein interessantes Thema. Und dann habe ich mich gefragt, könnte es sein, dass es Piratinnen auch gegeben hat? Und ich habe mir gedacht, sicher nicht. Also wieso soll es, Piratinnen hat es sicher nicht gegeben. Das ist was typisch Männliches. Und dann habe ich recherchiert und habe herausgefunden, es hat total viele Piratinnen in der Geschichte gegeben. Und ich habe mich über mich selber geärgert. Ich bin Feministin und kann es mir nicht mal vorstellen, dass es echt Piratinnen gegeben hat. Und das hat mich dann so, also geärgert, aber auch angeregt, da mehr zu tun. Habe dann mal eine große Sammlung an Namen angelegt, von Piratinnen von der Antike bis in die 80er Jahre.
Ah, wirklich? Es hat praktisch die ganze, unter Anführungszeichen, Menschheitsgeschichte auch Piratinnen gegeben?
Ja, genau, immer. Immer.
Also die haben selbst Schiffe geführt und
ganze Kriegsflotten geführt.
Ja.
Haben gekämpft, haben getötet, haben gefoltert auch wahrscheinlich.
Ja.
Haben angeführt. Also ich finde, das Piratische ist ja auch sowas an. Aber es ist auch was aus den Geschlechterrollen heraustreten, weil viele Piratinnen sind deswegen Piratinnen geworden, weil sie zum Beispiel aus ärmeren Verhältnissen gekommen sind und nicht heiraten wollten. Und da hat es im 18. Jahrhundert für Frauen nicht viele Möglichkeiten gegeben.
Ja.
Und da gibt es halt einige, die dann Soldaten geworden sind, die sich in Männerkleidung gekleidet haben und Soldaten geworden sind und dann irgendwie durch Zufälle, also Kampfausbildung gehabt haben und durch Zufälle dann auf Piratenschiffen gelandet sind. Wie die berühmten kennt man eh wahrscheinlich Anne Bonny und Mary Read.
Genau, die Anne Bonny kenne sogar ich ja vom Namen her. Ja. Ja.
Also dieses Thema, was ja heute einen Begriff hat, dieses Crossdressing, dass ich mein soziales Geschlecht auch mal wechseln kann, das war da schon ganz normal zu der Zeit, aber aus anderen Gründen wie heute. Nicht so sehr aus der Identitäts aus Gründen der Identitätsfragen, sondern damals wirklich manchmal, ich will nicht heiraten oder ich bin arm, ich habe aber keinen Job, ich bin nicht verheiratet und treten aus den gewohnten Geschlechterrollen heraus. Und dann habe ich mich auf der Suche begeben nach Frauen, die in meinem Umfeld sind, die ich kenne, die mit denen ich arbeite, wo ich auch bemerke, hey, es gibt auch, ich muss gar nicht so weit zurückschauen in die Geschichte, es gibt auch in meinem Umfeld Frauen, die aus den genormten Geschlechterrollen heraustreten, und zwar eigentlich total viele.
Mhm.
Und habe dann diese Frauen eingeladen, mit mir gemeinsam ein Gruppenfoto zu machen. Und ich habe da zum ersten Mal mit einer anderen Fotografin zusammengearbeitet. Zoe Goldstein hat die Gruppenfotos von uns gemacht. Wir durften in ihrem Studio das machen. Und es sind einfach schöne Bilder rausgekommen, wirklich, wo wir auch die Frauen, die da mitgemacht haben, gebeten haben, Körperhaltungen einzunehmen, die vielleicht nicht als typisch weiblich gelesen werden. Mhm. Wirklich was Kämpferisches auszudrücken, was Angriffiges. Und das war total lustig. Das hat einfach irrsinnig Spaß gemacht. Und dann ja, sind vier solche Gruppenfotos entstanden in der Art. Und das ist so dieses Pirate Women, Frauen, die auch in anderen Körperhaltungen mal zu sehen sind. Und dieses sich zusammenschließen, mhm. was ja auch das Piratische ist.
Ja.
Also die haben auf einem Schiff total zusammenarbeiten müssen. Sie sind, also so eine Gruppe von Piraten auf einem Schiff, die sind auch sehr international gewesen. Und das ist so, ja, das, was mich fasziniert hat und was ich einfach, es ist natürlich auch ein bisschen lustig gemeint, die ja. Fotoserie.
Ja, die Piraten und Piratinnen sozusagen auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen. Nicht?
Total, ja.
Ja, ich habe ja gehört, dass viele Piraten konnten gar nicht schwimmen. Aus dem Grund, es war besser, sie haben damit mit bis zur letzten Sekunde ihr Schiff verteidigt,
ja,
weil sie ja sonst untergegangen wären.
Und was ich dran auch gut finde an dem Thema mit den Piratinnen und Piraten, ist, dass sie sich immer gegen eine Obrigkeit gewehrt
haben.
Aufgelehnt, sie sind so rebellisch gewesen. Sie sind ja oft, also in der Zeit von der Karibik und so, diese karibischen, die Piraten, die in der Karibik unterwegs waren, da sind sie ja wirklich von der englischen Krone teilweise geschickt worden als Freibeuter
ja.
und auch von der spanischen Krone und haben dann aber für den König, für die Königin gearbeitet und sind dann, haben das dann an sich gerissen und haben sich aber gegen die Könige gewendet und haben
ja.
einfach geplündert und erbeutet, ja.
Ein weiterer Begriff, der mich sehr interessiert, ist Female Upgrade.
Mhm. Entstanden ist dieser Projekttitel 2021. Ich habe da ein Projekt gemacht, das war eigentlich eine Aktion. Ich habe herausgefunden, es gibt einen Linzer Künstler, der heißt Franz Glaubacker und der war NSDAP-Mitglied.
Mhm.
Und es gibt eine Glaubacker Straße in Linz, die nach ihm benannt ist. Ich habe mich in der Zeit sehr damit beschäftigt, dass es in Linz unverhältnismäßig viele Straßennamen gibt, die nach Männern benannt sind und nur einen winzigen Teil von Namen, die nach Frauen benannt sind. Und ich habe dann eine Aktion, ich habe gesagt, ich möchte gerne, dass man diesen Namen vom Straßenbild entfernt.
Mhm.
Ich möchte nicht, dass es in Linz eine Straße gibt, die nach einem NSDAP-Mitglied benannt ist.
Ja, verständlicherweise.
Ich möchte es austauschen. Es gibt eine Künstlerin, die heißt Agathe von Schwabenau. Die hat in der Zeit um 1900 gelebt und hat tolle Sachen in Linz gemacht. Sie hat den Oberösterreichischen Kunstverein mitbegründet, viele Künstlerinnen gefördert. In der Zeit war es noch verboten für Frauen, Kunst zu studieren. Aber sie hat Malschulen in Linz organisiert, sind Lehrer hergekommen, Lehrerinnen und Frauen konnten dort Malkurse machen.
Mhm.
Und ich habe gesagt, ich möchte gern, dass wir die Glaubacker Straße umbenennen nach Agathe von Schwabenau Straße. Und dann habe ich, es war einfach ein Tag und wir haben ein Fest gemacht, ein Straßenumbenennungsfest. Wir haben gesagt, es war eigentlich ein Kommunikationsprojekt. War vorher auch in der Presse und so. Wir haben gesagt, wir benennen an diesem Tag die Straße um.
Mhm.
Und haben Performances gemacht an diesem Tag. Schönerweise ist in dieser Straße die Lebenshilfe. Und ich habe sie über das Projekt informiert und sie waren total dabei. Ich habe auf ihrem Grundstück dieses Fest machen können. Sie haben auch mitgeholfen, haben Getränke verkauft und einen kleinen Stand gehabt. Und wir haben so ein Kunstfest gemacht, so einen symbolischen Akt des Feierns zur Umbenennung der Straße. Und es war witzig, dass einige Leute bei mir angerufen haben, die mir gesagt haben, sie sind nicht einverstanden damit, dass die Straße umbenannt wird, weil sie wohnen dort oder so, oder sie wohnen auch nicht dort. Also die haben das auch geglaubt, ich mache das jetzt wirklich.
Ja, ja.
Ich habe das auch eingereicht bei der Stadt Linz, dass ich einen Antrag zur Umbenennung dieser Straße, das ist leider nicht gemacht worden, weil der Glaubacker nicht ein orgeschlimmer Nazi war,
ja.
nicht viele Leute umgebracht hat, er war halt Mitglied
mhm.
und hat einen Vorteil daraus gehabt, dass er Mitglied war und hat Aufträge bekommen. Ich glaube, er hatte ein Porträt von Hitler gemalt, das wie Hitler am Balkon am Alten Rathaus steht.
Mhm.
Zum ersten Mal eine Rede, glaube ich, in Linz gehalten hat und er hat diese Szene porträtiert und die ist als Postkarten hunderttausendfach im damals Deutschen Reich verteilt worden.
Mhm.
Die hängt in vielen Büros und so weiter, ist in vielen Nazi-Büros gehängt.
Mhm.
Also es war schon ein brennender, glühender Nazi, aber er hat nicht Leute umgebracht.
Mhm.
Deswegen hat man das nicht umbenannt, aber es hat eine neue Straße, die gebaut worden ist, letztes Jahr oder so, ist nach Agathe von Schwabenau benannt worden. Und das freut mich, dass das Projekt irgendwie vielleicht einen Teil dazu beigetragen hat.
Sehr gut.
Und das haben wir Female Upgrade genannt, weil wir so gesagt haben, wir möchten die ganze Stadt Female Upgraden.
Ja.
Es braucht einen Female Upgrade. Mhm. Ein paar Jahre später habe ich mit zwei Künstlerkolleginnen in der Künstler- und Künstlerinnenvereinigung März eine Veranstaltungsreihe gestartet und die haben wir auch Female Upgrade genannt. Weil die Kunstwelt ist auch noch sehr männlich geprägt. Allein schon die Arbeitsbedingungen und das Thema Präsenz nach außen zu gehen, öffentlich zu werden, da haben Männer einfach viele Vorteile und es wird oft schneller mal an männliche Künstler gedacht als an weibliche. Und wenn wir uns die Kunstgeschichtebücher anschauen, viele, viele weibliche Künstlerinnen wurden von der Geschichte vergessen.
Mhm.
Die waren zwar da, aber sind nicht in die Bücher reingekommen.
Mhm.
Darum haben wir gesagt, die Kunst braucht auch einen Female Upgrade und haben deswegen diese Veranstaltungsreihe so genannt. Es besteht aus Diskussionsabenden, wo wir verschiedene Frauen zusammenbringen, die aus der Kunst kommen, die entweder auf kuratorischer Seite sind, auf kunsthistorischer oder vielleicht selber Künstlerinnen sind und wo man über das Thema Feminismus in der Kunst, Frauen in der Kunst, feministische Kunst, Geschlechterrollen, aber immer so in Bezug auf bildende Kunst, wo man über das dann diskutiert und sich austauscht.
Wozu ich jetzt kommen möchte, ist ja dein aktuelles Projekt, eine hochinteressante Sache, das sogenannte Frauenzimmerschießen. Klingt ja schon ganz arg. Worum geht's da?
Das Kunstprojekt Frauenzimmerschießen ist ein Projekt, das sich mit der kulturellen Verankerung von tödlicher Gewalt gegen Frauen beschäftigt. Konkret geht es um historische Schützenscheiben, die ich gefunden habe. Bei einer Recherche, also einer Recherche, die ein Jahr gedauert hat, habe ich in Heimatmuseen, Schützenvereinen, Regionalmuseen Schützenscheiben gefunden, die Frauen zeigen, also wo Frauen draufgemalt oder abgebildet sind. Und auf diese Scheiben hat man in echt geschossen. Das heißt, du siehst dann, das Ergebnis ist, du siehst ein Bild von einer Frau, ein Körper, manchmal der ganze Körper, manchmal nur porträtartig, der durchlöchert von echten Einschusslöchern ist.
Mhm.
Das ist das eine. Das andere ist, dass ich Schützenfest Postkarten, also alte Ansichtskarten von Schützenfesten, die man sich, wenn man auf ein Schützenfest gegangen ist, dann geschickt hat, so als Schützengruß, so auf der Art, wo ich viele Szenen entdeckt habe, die da gemalt oder gezeichnet sind. Du siehst eine Frau, die eine Zielscheibe vor den eigenen Körper hält, oft vor den Unterleib oder vors Herz oder hinter den Kopf. Und gegenüber sind gezeichnet eine Gruppe von Männern, die so Bier in der Hand haben und lachen und einige von denen auf die Frau wirklich mit dem Gewehr zielen.
Mhm.
Da habe ich mir dann gedacht, dieses Schießen auf Frauen, dass das da so unreflektiert gezeigt wird und gefeiert wird eigentlich, damit muss ich ein Projekt machen.
Yes.
Und dann sind wir drauf gekommen, also habe ich dann Gott sei Dank viele coole Kooperationspartnerinnen gefunden, die eine Fotografin, Violetta Wackolbinger, ist mit mir in die Museen gefahren und zu den Schützenvereinen und hat mich abgelichtet, wie ich solche Scheiben in die Kamera halte und herzeige.
Mhm.
Die Filmemacherin Alenka Mahle und der Kameramann Roland Freinschlag haben mit mir ein Video gemacht, wo ich selber auf eine Scheibe schieße.
Mhm.
Dann Tobias Zucali hat mit mir gemeinsam eine Installation entwickelt, die technische Umsetzung gemacht von lebensgroßen Frauenfiguren, die im Raum stehen. Und ein Highlight ist für mich die Romana Hörzing, ist eine echte Schützenscheibenmalerin, kommt auch aus dem Schützenwesen, also sie ist beim Schützenverein dabei und so. Aus Mollen ist die Dame und die hat sich echt bereit erklärt, für mich eine feministische Scheibe zu malen.
Ah.
Ja. Und ich glaube, die Stärke an dem Projekt ist so diese große Bandbreite an verschiedenen Kooperationspartnerinnen und dass so viel verschiedene künstlerische Expertise auch eingeflossen ist.
Und auf dieser Scheibe, auf dieser neu gemalten Scheibe bist ja du selbst drauf.
Aha, da bin ich selber drauf. Man sieht mich, aber ich sehe dieses Abbild von mir nicht als Elisa Andesner persönlich, sondern als Stellvertreterin
für
alle Frauen.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Es ist eine Zielscheibe auf mein Herz gemalt und es steht der Spruch drauf, also so in Korinthschrift, in so einer schützenhaftigen schützenfestartigen Schrift, treff ich dich ins Herz, bist du auf ewig mein. Mhm. Und das bringt so auf den Punkt, wie heutzutage Femizide passieren, was der Grund dafür ist. Und darauf beziehe ich mich in dem Projekt aber auch. Also ich schaue zurück in die Vergangenheit, was gibt's da für gewaltvolle Bilder von Romantik? Warum wird Liebe da mit Abschießen und Zielen und Abknallen verbunden? Und ich verbinde es schon mit, wie heute Femizide in Österreich passieren. Und das ist zu 99% innerhalb von Liebesbeziehungen oder ehemaligen Liebesbeziehungen. Und da geht es um Besitzansprüche. Wenn ich dich nicht haben kann, kann dich keiner haben. Und das ist mir wichtig, dass ich auch so einen Bezug zu heute dann herstelle.
Mhm. Hochinteressant, ja. Brandaktuell.
Ja, genau. Sehr aktuell, ja.
Das führt mich eigentlich zu zwei kleinen Abschlussfragen von mir und dich. Und zwar erstere wäre im übertragenen Sinn, wenn du gerne treffen würdest und was du in Frauen würdest.
Ja, ich möchte gerne Olympe de Gouges treffen.
Wer ist das?
Das ist eine Theatermacherin aus dem 18. Jahrhundert. Die hat in der Französischen Revolution gelebt, zur Zeit der Französischen Revolution. Und in der Zeit wurden ja die Menschenrechte aufgeschrieben zum ersten Mal.
Mhm.
Aber sie wurden eigentlich nur für Männer geschrieben. Also überall steht, der Mann soll das und das dürfen, der Mann soll. Und sie hat den Mut gehabt und hat 1791, glaube ich, diese Rechte immer bei jedem Satz Mann mit Frau ersetzt.
Mhm.
Und hat haben dann geheißen, die Rechte der Frau und Bürgerin.
Ja.
Und für das ist sie 1793 hingerichtet worden.
Na, servus.
Und ich möchte sie gern treffen und sie einfach fragen, wie sie in der Zeit gegangen ist und wie sie den Mut gehabt hat, so für Frauenrechte einzustehen. Und was ich interessant finde, was sie da aufgeschrieben hat, die Rechte der Frau und Bürgerin, die Sachen, die sie fordert, manche Sachen sind heute noch nicht eingelöst.
Mhm.
Ich meine, das war 1791, glaube ich, wie sie es geschrieben hat. Ja, ganz viele, ganz aktuell trotzdem, obwohl es so lange her ist.
Ja, das führt mich dann zur Abschlussfrage, und zwar, was ist für dich der Sinn des Lebens?
Für mich persönlich ist der Sinn des Lebens, mich mit anderen Menschen zu verbinden, in andere Länder zu fahren, andere Kulturen kennenzulernen, mich auszutauschen, meinen Horizont zu erweitern.
Mhm.
Und das tue ich am besten, wenn ich wohin fahre oder wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, mit jemandem, den ich vielleicht noch nicht so gut kenne. Ja.
Also Kooperation.
Kooperation, stimmt, ja.
Mhm. Ja, und Weiterentwicklung.
Kooperation, Weiterentwicklung und Solidarität.
Solidarität.
Ja.
Schönes Abschlusswort. Lisa, ich danke dir vielmals für dieses aufschlussreiche und wirklich hochinteressante Gespräch. Und ich bin überzeugt, dass wir uns bald wiedersehen und weiter über Kunst plaudern werden.
Das würde mich sehr freuen. Ich danke für dein Interesse und für die Einladung.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.